2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nico ist mega trotzdem. Man tändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Donnerstag, den 18. April 2024. Es ist fast 19.10 Uhr und der Millanton meldet sich zurück mit dem Gespräch vor dem Spiel St. Pauli zu Gast bei Hannover 96 am kommenden Sonntag. Ja, da gastiert der Tabellenzweite, das sind wir beim Tabellenfünften. Und darüber wird zu reden sein, wie denn das sich so für die beiden Teams und auch für die Konstellation in der Tabelle auswirken könnte. Ich bin Yannick und mein Gast habt ihr schon öfter hier gehört. Ihr kennt ihn vom Vorwärts nach Weit Podcast. Moin Tobi.
Moin Yannick, vielen Dank für die Einladung. Freue mich hier sein zu können.
Ja, schön, dass du da bist. Genau, ich habe gerade schon gesagt, Fünfter gegen Zweiter. Ja, wie ist denn allgemein so gerade, bevor wir uns mal genau die Werte angucken, wie ist gerade deine Gefühlslage, wenn ich dich auf Hannover 96 anspreche?
Ja, du erwähntest es ja, wir haben ja schon häufiger miteinander gesprochen. Ich glaube, es gab noch nie die Konstellation, dass wir so weit oben gestanden haben. Es war schon häufiger so, dass ihr Erster, Zweiter so gewesen seid. Am Ende hat es ja leider nie gereicht. Und wir waren irgendwie, ja, entweder in Abstiegsnot sogar oder in Niemandsland, und Platz 5 müsste sich ja eigentlich gut anfühlen, die müsste doch eigentlich gut gelaunt sein, ordentliche Saison, so ist das aber nicht. Für uns ist die Saison de facto vorbei und das ist dann schon ein bisschen enttäuschend, weil deutlich mehr drin gewesen wäre in dieser Saison, also es ist dann doch eher ein betrübter Blick von Platz 5.
Okay, jetzt nimmst du mir quasi den Ausblick, was noch gehen könnte bei Hannover 96, nimmst du mir ja quasi vorweg. Wir können ja trotzdem mal schauen. Also eigentlich hat das Jahr oder die Rückrunde ja ganz gut für euch angefangen. 2:2 gegen Elversberg. St. PaulianerInnen wissen, dass Elversberg eklig sein kann. Nicht zuletzt seit dem letzten Sonntag. Aber dann habt ihr 4-mal in Folge gewonnen.
Ja.
Und auch zuletzt Ende Februar diesen Jahres das letzte Mal verloren. Allerdings resultieren aus den letzten 6 Spielen im März und April nur ein Sieg und der Rest waren unentschieden.
Ja.
Was war da los? Ordne das mal für uns ein. Woran lag es, dass da so wenig Siege runtergefallen sind?
Genau, auch wenn natürlich aus den jüngsten Ereignissen ihr glücklich sein müsstet, einen Punkt gegen Elversberg zu holen, war das für uns schon ein enttäuschender Start in die Rückrunde. Denn schon in der Hinrunde das erste Spiel gegen Elversberg war enttäuschend, war ebenso ein Unentschieden und da war eigentlich deutlich mehr zu erwarten. Dann hast du recht, kommt eine gute Serie. Und jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen Problem, das 96 in dieser Saison hat. Du spielst dann vielleicht mal ein paar ordentliche Spiele, du hast es gerade gesagt, 4 Siege am Stück. Du bist drauf und dran und du warst wirklich drauf und dran. Du warst auch mal über Nacht Dritter. Du hast dann die Chance gehabt, dich oben festzuspielen. Und am Ende reicht es dann eben nicht, sondern du spielst dann wieder unentschieden, du liegst mehrmals 0:2 hinten, kriegst dann nochmal Ach und Krachen 2:2. Dann hast du den einen Sieg in den letzten Spielen angesprochen, gegen euren Stadtrivalen haben wir da gewonnen und da war mal wieder drauf und dran zu sagen, okay, jetzt kann doch dann aber was gehen. Und seitdem gab es nur Unentschieden. Das macht dann schon auch was. Also wir sind die Unentschiedenkönige der Liga. Es reicht halt nicht, wenn du immer nur unentschieden spielst und nicht verlierst, denn wenn du das 34 Spieltage machst, hast du 34 Punkte und steigst mutmaßlich ab. Also es reicht nicht, nur nicht zu verlieren, sondern du musst halt eben auch gewinnen. Und das ist in den letzten 6 Spielen nicht gelungen. Und da waren jetzt auch nicht nur Übermannschaften dabei. Gut, gegen Düsseldorf kann man unentschieden spielen, ist alles in Ordnung. Aber dann haben wir da auch Abstiegskandidaten. Wir haben Kaiserslautern, wir haben Schalke 04 und am Ende jetzt letzte Woche im Derby die Unaussprechlichen. Und du schaffst es halt einfach nicht, gegen diese Mannschaften zu gewinnen. Und dann hast du im Zweifel auch nicht verdient, Höheres zu erreichen. Du verlierst dann noch davor gegen Osnabrück. Das hat der HSV auch gemacht, alles in Ordnung. Aber am Ende 96 war immer kurz vor dem Sprung und hat diesen Sprung dann nicht geschafft, ist dann nicht genau oben reingesprungen. Und am Ende reicht es dann halt nur so für eine Platzierung zwischen Platz 5 und Platz 8. Und das ist dann, ob jetzt berechtigt oder unberechtigt, für die Ansprüche, die wir in Hannover haben, dann ja zu wenig.
Ja, jetzt hast du den Auswärtssieg in Magdeburg noch unterschlagen. Also den
Oh, der war sogar gut. Ja, stimmt, der HSV war gar nicht letztes. Das 3:0 in Magdeburg habe ich ganz unterschlagen, weil es viel zu hoch war. Stimmt. am Ende muss man sagen, es war dann verdient, weil du 3 Tore schießt, aber du hättest genauso gut da verlieren können. Du hast recht, Magdeburg habe ich schon gestrichen.
Und direkt, nachdem ihr hier im Volkspark wart, habt ihr auch noch zu Hause gegen Fürth gewonnen. Also wir wollen ja Hannover auch nicht schlechter reden.
Ja gut, ja, Fürth, siehste, auch das war so ein Gegurke, ne? Also der HSV hat sich dann doch bei mir mehr eingebrannt, muss ich ganz ehrlich sagen, als Fürth und Magdeburg. Du hast recht.
Und das kann ja auch eigentlich keiner wollen, dass die sich bei einem einbrennen, aber gut. Genau, dann haben wir die aktuellen Ergebnisse so ein bisschen beleuchtet. Wie gesagt, genauso wie der Tabellenplatz 5 mit 45 Punkten, auch der Rückrundenplatz 5 mit immerhin 21 geholten Punkten aus 12 Spielen. Müssen wir zum Sportlichen, du hast gesagt, ja, eigentlich kann man es schon abhaken.
Ja, also 7 Punkte zu Platz 3. Platz 2 und 1 müssen wir gar nicht drüber reden. Also wir sind 7 Punkte hinter Fortuna Düsseldorf. Das ist in 5 Spielen natürlich rein theoretisch aufzuholen. Klar, jetzt muss man aber auch sagen, wir haben jetzt auch nicht das leichteste Rechtsprogramm. Ihr kommt noch zu uns, wir müssen noch nach Berlin zu Hertha, wir spielen noch gegen Holstein Kiel. Also zumindest reden wir noch ein gewichtiges Wort um den Aufstieg mit, zumindest um die Plätze 1 und 2. Nichtsdestotrotz, Düsseldorf müsste ja und der HSV gleich mit, die müssten ja, also dürften ja vielleicht noch ein Spiel, zwei Spiele gewinnen, das ist unrealistisch.
Okay, dann hakt ihr das oder hackst du das für deinen Verein?
Ja, auch aus 96 als solches du. Also es wird jetzt eher geguckt, wir haben noch ein, zwei Leihspieler, wo man gucken möchte, ob man dann vielleicht doch nochmal entweder eine Festverpflichtung daraus macht oder zumindest mal eine Saison dranhängt. Und das spricht jetzt ja nicht dafür, dass du noch den größten sportlichen Ehrgeiz hast, um wirklich noch glaubst, angreifen zu können. Dafür waren es dann, ich sag mal, 3 Unentschieden zu viel. Hättest du dann 6 Punkte mehr, dann wäre es ein Punkt, dann wären wir mittendrin. So ist es einfach nicht mehr realistisch.
Okay, wer aber der Meinung ist, dass das wirtschaftlich vor allem, weil das ist natürlich immer sein Blickwinkel auf die Dinge, wer es für wirtschaftlich unumstößlich hält, dass dieser Aufstieg irgendwann mal auch mal klappen muss, ist Martin Kind. Bevor wir über ihn, seine Person und alles, was da so in den letzten Wochen und Monaten um seine Person los war und auch immer noch los ist, ich hatte in einem Artikel, wo es auch darum ging, dass er nämlich gesagt hat, ja, also finanziell muss der Aufstieg irgendwann klappen. Das war jetzt so ein bisschen mein Aufhänger. Da stand aber auch, das hatte ich gar nicht mitbekommen, dass bei euch ein Sponsor ausgestiegen ist, weil das, weil Brainhouse, weiß ich nicht, 247.
24/7, es soll für wirklich
24/7, okay.
Es soll für 24/7 stehen, aber dass ich das weiß. Also ja, genau, die Briefkastenfirma, genau.
Genau, die konnten jetzt nicht zahlen und deshalb fehlen euch 1,5 Millionen Euro und da ist jetzt so übergangsweise ein Sponsor eingestiegen und ja, holen uns doch erstmal da ab, bevor wir über die Person Martin Kind reden.
Genau, also grundsätzlich das Engagement von Brainless 24/7 war von Anfang an, eine Lachnummer, weiß ich nicht, das ist ja doch eine Lachnummer. Du musst dir vorstellen, es gab zur Ankündigung des Vertrags gab es so ein Promo-Video und dann ist so eine Drohne halt über vermeintlich Hannover gefahren. Zu sehen war unter anderem der Ulmer Münster. Der steht jetzt nicht ganz in Hannover. So fing diese ganze Geschichte schon an. Die Firma war eigentlich noch gar nicht gegründet. Sie hatte keine Internetseite. Es ist ein Ableger von Wohninvest. Großer Sponsor auch bei Werder Bremen, deren Konzept ist gewesen, Coworking Spaces in verschiedensten Städten anzubieten, wo du dich halt einmieten kannst. In Hannover sollte der erste Coworking Space eröffnet werden. Am Ende ist es so, dass Brainless 24/7 in große finanzielle Schwierigkeiten gekommen ist und in diesem Jahr nicht einen Cent bezahlt hat. Also wir reden da, also vertraglich sollen es 1,5 Millionen sein. Ich glaube, das ist geschönt, selbst wenn es weniger ist. Aber sie haben halt keinen Cent gezahlt. Die Tatsache, dass Hannover 96 es dann schafft, 7 Spieltage vor Schluss einen neuen Sponsor zu akquirieren, zeigt doch eigentlich das ganze Dilemma rund um Hannover 96 und Anspruch und Wirklichkeit. Denn wenn du zu Beginn der Saison, und das hat Martin Kind in einer Pressekonferenz bestätigt, schon ganz offen transparent auch kommunizierst, du, wir werden nicht zahlen können. Wir können schlichtweg nicht zahlen. Dass du das dann eigentlich durchlaufen lässt durch die fast gesamte Saison, das halte ich schon für schwierig. Und du erst reagierst, wenn es dann auch in der Öffentlichkeit plötzlich auftaucht und dann eben einen neuen Sponsor präsentierst, ganz, ganz bewusst nur für die Saison, auch ganz bewusst nicht mit allen Rechten. Also Brainhouse ist immer noch auf ganz, ganz vielen Werbeplätzen in unserem Stadion zu sehen, ohne dass wir dafür bezahlen. Weiterhin auch in den Jugendmannschaften auf dem Trikot. Und der eingesprungene Sponsor, das ist dann wirklich nur als eine höfliche und freundliche Rettungstat zu bezeichnen. Denn dieser Sponsor braucht keine überregionale Vermarktung. Das ist der Verkehrsbetreiber des öffentlichen Personennahverkehrs in Hannover, also überhaupt nicht überregional tätig. Dem bringt es überhaupt nichts, auf Fernsehschirmen in der Republik zu erscheinen, weil ihm das einfach keinen Mehrwert bringt, denn die Leute in Hannover müssen ihn nutzen und die Leute, die nicht in Hannover sind, können ihn nicht nutzen und müssen ihn daher nicht kennen. Da sollen jetzt noch 100.000 Euro geflossen sein für die restlichen Spiele. Wenn wir dann doch mal davon ausgehen, dass die 1,5 Millionen die richtige Summe sind, so haben wir immerhin 1,4 Millionen verloren. Und es ist zwar ganz nett, dass die Östra, so heißt der Verkehrsbetreiber, jetzt auf den Trikots von Hannover 96 wirbt. Das Logo ist auch ganz interessant. Aber es ist nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Okay, danke für die Einordnung. Jetzt weiß ich auch, wie die Verkehrsbetriebe in Hannover heißen. Die sollte man tatsächlich auch am Sonntag nutzen, wurde korportiert. Absolut. Da können wir aber nachher noch drauf kommen, wenn wir auf den Spieltag blicken.
Ja.
Bleiben wir mal, weil wir auch gar nicht anders können zum Teil, bei Martin Kind. Und reisen mal ein Stück zurück. Es gab ja, oder ich glaube, die überregionale Öffentlichkeit, wenn sie sich für Fußball interessiert, hat das mitbekommen, dass es ja ein großes Aufsehen gab um sein Stimmverhalten bei der Abstimmung der DFL zum Einstieg von Investoren. Da wollte er sich ja nicht äußern, wie er da abgestimmt hat. Und es wurde gemutmaßt, dass er vielleicht möglicherweise gegen die Weisung des e.V. gestimmt hat. Das ist der eine Schauplatz, wodurch jetzt tatsächlich auch die 50-plus-1-Regel so ein bisschen in Gefahr ist, weil sich da unter anderem auch das Bundeskartellamt das genauer anschaut, was denn da, ja, wie die DFL das durchsetzt und was da genau los ist bei den einzelnen Vereinen. Und der andere Schauplatz ist, dass man ja seit 2 Jahren versucht, ihn aus dem Amt des Geschäftsführers rauszubekommen. Und das ist jetzt bis vor den Bundesgerichtshof, wird das im Anfang Juni, glaube ich, ist da Verhandlung angesetzt. Bis dahin ist es schon gegangen. Weiß nicht, mit welchem von beiden du anfangen möchtest. Mich würde einfach interessieren, wie ist da die Innensicht aus Hannover, mal abgesehen von der Öffentlichkeit, die da drauf schaut. Wie blickt man aus Hannover auf die beiden Schauplätze, die beide mit Martin Kind zu tun haben?
Ich fange mal tatsächlich an mit dem Abstimmungsverhalten. Du hast völlig richtig gesagt, es ist so, dass es eine Weisung gegeben hat des Muttervereins. Wir müssen da vielleicht noch mal kurz all die, die nicht regelmäßig zuhören, wenn wir beide miteinander sprechen, abholen, dass die 50-plus-1-Regel in Hannover nur so überhaupt, ich sag mal, halbwegs erfüllt werden kann, weil die Profispielbetriebsgesellschaft, daran hat Hannover 96 überhaupt keine Anteile. Die sind komplett in Investorenhand. Hannover 96 hat aber eine Gesellschaft im Verein, die die Geschäftsführung bestimmt, dieser Profispielbetriebsgesellschaft, und somit dann, zumindest erstmal in der Theorie, einen absoluten Zugriff auf die Profispielbetriebsgesellschaft hat, zumindest in der Besetzung der Geschäftsführung. So wird 50-plus-1 in Hannover, in Anführungszeichen, erfüllt. Jetzt müsste man also auch meinen, wenn diese Profispielbetriebsgesellschaft, beziehungsweise die Geschäftsführung der Profispielbetriebsgesellschaft vom Verein gehalten wird, beziehungsweise bestimmt werden kann, die Geschäftsführung, dann muss es ja auch möglich sein, diesen Geschäftsführer abzuberufen. Jetzt gibt es allerdings noch rund um diese ganze Firmengeflechte, gibt es einen sogenannten Hannover 96-Vertrag. Und dieser Hannover 96, jetzt fange ich doch mit dem ersten an, der Hannover 96-Vertrag, der regelt dann allerdings, dass die Abberufung der Geschäftsführung ausschließlich möglich ist durch einen mehrheitlichen Beschluss im Aufsichtsrat der Gesellschaft, die im Besitz des Vereins ist. Dieser Aufsichtsrat ist besetzt durch 2 VertreterInnen des Vereins und 2 VertreterInnen, die von Martin Kind bestimmt werden. Das heißt, wir haben eine Pattsituation dort. Und der Verein kann also gar keinen Einfluss auf die Geschäftsführung nehmen. Denn zur Abberufung noch einmal bedarf es eines Aufsichtsratsbeschlusses, der muss mehrheitlich gefällt werden. Und in einer 2-zu-2-Konstellation, wo 2 Leute sagen, also wir folgen Martin Kind, egal was er tut, und 2 dann sagen, etwas überspitzt, beides bitte, wir möchten Martin Kind loswerden, egal wie, wird es halt keine Mehrheit geben. Und genau das ist die Situation, an der dann auch letzten Endes die Abberufung, die der Verein hat durchführen wollen in dieser Geschäftsführung, bisher gerichtlich gescheitert ist. Weil immer wieder gesagt wurde, es gibt eine ganz klare vertragliche Regelung über diesen Hannover 96-Vertrag und die sagt, dass es dazu einen Aufsichtsratsbeschluss benötigt. Den gab es nicht. Deswegen ist diese Abberufung nicht wirksam. Die ist unwirksam. Es wurde auch eine Revision gegen dieses Urteil vom Oberlandesgericht verwehrt. Und genau dagegen hat der Verein letzten Endes Beschwerde vor dem Bundesgerichtshof eingelegt. Das heißt, der Bundesgerichtshof verhandelt diese Sache jetzt nicht neu, sondern der Bundesgerichtshof hat erstmals diese Beschwerde zugelassen. Diese Beschwerde gegen Den Ausschuss der Revision wohlgemerkt. Nicht die Beschwerde gegen das Urteil. Das heißt, der Bundesgerichtshof entscheidet jetzt darüber, ob es möglich ist, gegen dieses Urteil eine Revision tatsächlich einzulegen. Rein theoretisch könnte er das Urteil auch aufheben. Er könnte es aber auch bestätigen. In der Regel sagt man aus der Vergangenheit, die Erfahrung lehrt einen das, dass wenn der Gerichtshof so eine der Bundesgerichtshof so eine Beschwerde zulässt, dass er dann in der Regel auch mit dem Urteil nicht einverstanden ist. Das hat aber erstmal noch keine großen Auswirkungen. Das kann jetzt ausgehen, völlig ungewiss, sage ich mal. So, das ist erstmal die Situation um diese Abberufung und um die Situation bei Hannover 96, was 50+1 angeht. So, nochmal, der Verein hat diese Weisung an Martin Kind gegeben, gegen den Investoreneinstieg zu stimmen. Martin Kind hat abgestimmt, wie er nun abgestimmt haben mag. Er will dazu öffentlich nicht Stellung beziehen und er verweigert auch die Auskunft gegenüber dem Verein, der sagt, du hast eine Weisung von uns bekommen. Wir erwarten von dir jetzt bitte eine Antwort darauf, wie du abgestimmt hast. Das ist sogar über Gerichte gelaufen, die dann aber gesagt haben, Martin Kind ist nicht auskunftspflichtig. Er muss das nicht sagen, weil nicht, dass er nicht auskunftspflichtig sei, aber selbst wenn er gegen die Weisung verstoßen hätte, gäbe es für den Verein keine Handhabe, da in irgendeiner Art und Weise auf ihn einzuwirken, weil durch die Konstellation, er kann nicht abberufen werden, wäre selbst ein Verstoß gegen diese Weisung völlig unerheblich, weil sie keine Konsequenzen hätte. Und deswegen hat auch das Gericht bestätigt, dass Martin Kind keine Auskunft geben muss, weil eben selbst, wie gesagt, beim Verstoß es keinerlei Konsequenzen für ihn hätte. Das wiederum bedeutet dann natürlich, und da kommt die DFL auf den Plan, dass 50+1 in Hannover so nicht erfüllt sein kann. DFL widerspricht sich aber auch so ein bisschen. Zum Zeitpunkt der Abberufung und den ganzen Gerichtsverfahren hat die DFL gesagt, es ist völlig klar, dass ein uneingeschränktes Weisungsrecht des Vereins gegeben sein muss und dass sie auch davon ausgehen, dass es in Hannover gegeben ist. Es ist in Hannover nicht gegeben. Jetzt bezieht die DFL, dann hat die DFL das trotzdem alles so durchgewunken und hat nicht reagiert auf das Urteil. Der Verein hat mehrfach die DFL um Stellungnahme gebeten, es kam aber nichts. Jetzt hat die DFL plötzlich angefangen, mit Lizenzstrafen zu drohen, Lizenzentzügen zu drohen, Punktabzügen zu drohen, also da so ein Drohszenario aufzubauen, wenn 96 nicht in der Satzung eine Änderung vornimmt, dass die Abberufung auch anders möglich ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, hurra, hurra. Weißt du, Yannick, ich habe mir jetzt in den letzten Wochen einmal diese Pressekonferenz, die beide Seiten, Verein und Martin Kind gegeben haben, zum Hannover 96-Vertrag angeschaut. Das war an sich etwas, was hier groß, also auch unter uns Fans, groß bejubelt wurde. Warum wurde das bejubelt? 50+1 erstmal grundsätzlich jetzt fest verankert und Martin Kind hat sich verpflichtet, nichts gegen 50+1 zu unternehmen. Total großer Erfolg. Markenrechte zum Teil zurück im Verein. Der Verein hatte 0% Anteile an den Markenrechten. Durch diesen Vertrag ist eine neue Gesellschaft gegründet worden. 49% der Markenrechte von Hannover 96 liegen jetzt wieder im Verein, was auch dazu geführt hat, dass der Verein jetzt sogar ein eigenes Fan-Trikot auf den Markt gebracht hat, was man Mitgliedern zum Verkauf angeboten hat. Also eigentlich alles ganz, ganz tolle Entwicklung. Aber auf dieser Pressekonferenz hat Martin Kind, das ist mir vor, wann ist es gewesen, ich glaube 4 Jahre ist es jetzt her, nicht aufgefallen. Jetzt in den letzten Tagen oder Wochen schon. Er hat gesagt, ja, abberufen werden kann ich aber nicht. Das, weil das gab da so eine Frage dazu, wie jetzt die Situation ist, kann jetzt Martin Kind als Geschäftsführer abberufen werden? Der Verein hat gesagt, naja, wir haben die volle Durchschlagskraft da. Martin Kind gesagt, nein, ich kann nicht abberufen werden, das ist nicht möglich. Martin Kind hat dann auch gesagt, die DFL wird sich nochmal erklären müssen, warum sie diesen Vertrag so zugestimmt hat. So zwischen den Zeilen hat er ganz klar gesagt, Freunde, wir verstoßen hier gegen 50+1 und die DFL wird das nochmal erklären müssen. Die DFL wird in die Not kommen, dass das irgendwann zum Thema wird. Er hat es also vorausgesehen. Und er hat dann gesagt, und wenn es dann, also jetzt mal ganz sinngemäß, nicht wortwörtlich, wenn es dann zu Maßnahmen der DFL kommt, dann werden wir halt 50+1 nochmal überprüfen lassen. Also er hat das damals schon vorausgesehen, hat mich sehr erschreckt und zeigt, dass der das von langer Hand geplant, rechtlich gut beraten ist und es, glaube ich, kaum eine Möglichkeit geben wird, ihn loszuwerden. Und sollte die DFL lizenzrechtlich gegen 96 vorgehen, befürchte ich, dass vor Gerichten 50+1 im Zweifel keinen Stand. Ja, ausufernd, Entschuldigung.
Ja, ich glaube, wer dir jetzt lange zugehört hat, merkt, wie komplex die ganze Situation ist und dass Martin Kind eigentlich damals schon, ich glaube, es, ja, 4 Jahre müssen es jetzt, 4 oder 5 Jahre müsste das her sein, dass der Vertrag gemacht wurde, dass er damals schon eigentlich vorhatte, was er ja auch immer noch, um was er ja auch immer noch kämpft, einfach da die Vorherrschaft zu haben. Und ihm geht es ja einfach, glaube ich, darum, ich hatte auch einen Podcast von Sport Inside dazu gehört, den kann ich auch gerne nochmal in den Shownotes verlinken, da kommt der gute Mann auch selbst kurz zwischendurch zu Wort. Ihm geht es einfach darum, wer das Geld gibt, soll das Sagen haben in solchen Sachen. Er formuliert es dann auch immer noch so, dass er sagt, ja, also man müsse, wenn 50+1 bestehen bleiben soll, müsse man das neu aus tarieren, so. Also, aber letztendlich geht es darum, wer das Geld gibt, soll auch das Sagen haben. Und das.
Weißt du, Yannick, wenn ich ganz kurz sage, das kann ich sogar, also es kann ich aus seiner Sicht sogar nachvollziehen. Dann würde ich ihn aber bitten, Geld zu geben. Also das ist ja die große Krux. Martin Kind, wir hatten das ja schon bei seinem Antrag auf Ausnahmegenehmigung von der 50-plus-1-Regel, wo er der Meinung war, er hat über 20 Jahre erheblich gefördert, die DFL hinterher erschrocken war, wie wenig Geld er gegeben hat und was er da so alles als Förderung bezeichnet. Was hat Martin Kind gemacht? Martin Kind hat gekauft. Martin Kind hat mutmaßlich Unterwert Anteile an Hannover 96 verkauft, bis alles, nicht nur ihm, aber dem Investorenkreis, ich sage ganz bewusst nicht das Wort, das Martin Kind benutzt, Gesellschafter, das sind Investoren, dort diese Anteile gekauft haben. Er hat sie, wie gesagt, mutmaßlich Unterwert verkauft, gekauft, entschuldige bitte, denn wenn wir angucken, was Hertha für einen Teil der Anteile bekommt, Stuttgart, was da für Summen genannt werden, dann ist das, ich glaube, insgesamt hat 100% von 96 keine 20 Millionen Euro gekostet. Das ist natürlich ein Witz wert. So, das heißt, was heißt denn hier da Geld geben? Wenn ich bei Edeka, Kaufland, Rewe, wo auch immer, einkaufen gehe und mir etwas kaufe, bin ich ja auch nicht plötzlich ein Förderer, ja? Ich kaufe etwas und ich bekomme eine Leistung dafür, ein Produkt, ja? Das heißt, das macht mich ja nicht zum Förderer, aber Martin Kind bezeichnet sich als Förderer, obwohl er nur gekauft hat. Da ist sonst kein Geld geflossen. Und wenn Geld geflossen ist, zum Ausgleich von Verlusten im Jahr, dann sind sie nicht als Geldfluss entgekommen, sondern als ein verzinstes Darlehen. Das heißt, selbst in der Situation, wo die Investoren Verluste ausgleichen, verdienen sie mit daran und dann wieder nicht mit, Entschuldigung, verdienen sie weiter daran, weil diese Darlehen, die dann gegeben werden, auch verzinst sind. Das heißt, sie kriegen nicht nur das Geld zurück, was sie gegeben haben, sie kriegen auch noch mehr zurück. Also das will ich nochmal klar machen. Das ist, glaube ich, vielen gar nicht, und auch Martin Kind scheint das einfach völlig zu ignorieren. Aber er ist da kein Förderer, er gibt kein Geld, er kauft. Und wenn er etwas gibt, kriegt er es mit Zins und Zinseszins zurück. Das ist doch, das müssen wir auch mal so klar aussprechen.
Ja, und das muss man auch erstmal hinkriegen, sich da in so eine Situation selbst zu bringen. Also insofern habe ich da auch durchaus, ja, Respekt ist das falsche Wort, aber ja, finde es zumindest spannend.
Der hat das ganz gerissen gemacht, Yannick. Also das ist ein hochintelligenter Mann, das dürfen wir ihm alles nicht absprechen. Und das ist in der Wirtschaft meinetwegen gang und gäbe. Wir sind ja beim Fußball. Und sein großes Problem ist, dass er, entschuldige, dass ich dir ständig ins Wort falle, ich bin da sehr emotional, er kann das nicht trennen. Für ihn ist das ein reines Invest, für ihn ist das ein reines Wirtschaftsunternehmen und hat diese Emotionalität des Fußballs und auch diese soziale Stellung des Fußballs und auch die Aufgabe und die breite Akzeptanz in der Gesellschaft, die ignoriert er völlig. Und das führt halt dann dazu, dass er ein völlig verqueres Bild auf die ganze Situation hat.
Okay, und wie geht man nun jetzt in Hannover oder in der Fanszene damit um? Ich meine, das Kind ist ja sozusagen in den Brunnen gefallen, haha. Und man kriegt ihn jetzt so schnell erstmal nicht weg. Du hast gesagt, selbst wenn der BGH sich da jetzt einschaltet, ist das noch lange kein Grund, dass er jetzt ein endgültiges Urteil fällt. Das kann also immer noch weitergehen, wenn der BGH quasi sagt, die Revision wird zugelassen, dann geht's quasi nochmal neu vor Gericht, habe ich jetzt so verstanden. Und ja,
ist das eine Thema der
wird sich erstmal auf längere Zeit wahrscheinlich nicht lösen.
Ja.
Es sei denn, der BGH sagt, ja, das ist so richtig, was das
Landesgericht
oder dann ist das quasi vorbei und er bleibt Geschäftsführer.
Und dann ist es auch unumkehrbar.
Und man kriegt ihn auch so schnell nicht weg. Es sei denn, aufgrund von natürlichen Prozessen, die irgendwann jeden ereilen.
Das stimmt. Ja, was machen wir damit, ne? Also ich meine, es ist doch, glaube ich, gerade so eine gewisse Lähmungserscheinung in der Fanszene. Das war wieder Großprotest, auch im Rahmen der Anti-Investoren-Proteste. Martin Kind geriet wieder sehr ins Fadenkreuz, auch nicht nur bildlich und übertragend gemeint, sondern wortwörtlich gemeint. Und das ist total abgeebbt. Ich glaube, dass wirklich jetzt langsam klar wird, dass dieser Kampf im Zweifel nicht zu gewinnen ist, entschuldige bitte. Und ich glaube auch, dass die DFL, das ist wirklich spannend. Also wenn die DFL sich jetzt wirklich in die Konfrontation mit 96 begibt, im Sinne von Forderungen stellt, was Änderungen an den Verträgen beinhaltet, oder wenn sie dann sagen, wenn es nicht passiert, dann entziehen wir Punkte oder die Lizenz. Was passiert denn dann? Also Martin Kind wird doch dann nicht sagen, ist okay, ich gehe weg, sondern dann wird 50-plus-1 erst wirklich auf den Prüfstein gestellt und im Zweifel bis zum Europäischen Gerichtshof verhandelt. Und ich glaube, dass die DFL diese Konfrontation scheut, dass man da wieder versuchen wird, einen Kompromiss zu finden, außergerichtlich, der eine weitere Unterspülung und Aushöhlung von 50-plus-1 bedeutet. Was machen aber dann die Vereine, die 50-plus-1 wirklich vertreten? Wie gehen denn überhaupt jetzt, also stell dir mal vor, ein Absteiger aus der zweiten Bundesliga, der versucht, rechtliche Schritte zu unternehmen, weil 96 im Zweifel Lizenzauflagen, nämlich die 50-plus-1-Regel, nicht erfüllt. Was machen wir denn dann? Also ich, die Frage ist, traut sich das oder macht das dann wirklich jemand? Weil dann kommt das Konstrukt wahrscheinlich auch zum Fallen. Also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, das ist gar nicht nur Martin Kind, aber am Ende das Gebilde, wie wir Fußball gerade leben, an Hannover 96 scheitert.
Das wäre natürlich das denkbar bescheidenste oder bescheuertste Szenario, was am Ende daraus resultieren kann. Hoffen wir einfach mal, dass es nicht dazu kommt, sondern dass ja alle Beteiligten da einen Weg finden und am Ende muss es vielleicht wieder auch Proteste geben. Und ja, aber wenn natürlich die rechtliche Grundlage so oder er das so ausgehöhlt hat, dann wird es natürlich schwierig, da irgendwie gegen vorzugehen. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, was vom BGH entschieden wird, was das Bundeskartellamt sagt zur grundsätzlichen Durchsetzung von 50+1 in den beiden ersten Ligen. Und ja, es bleibt uns jetzt gerade heute Abend, wo wir hier zusammensitzen, nichts anderes als abzuwarten. Ding Dong, Werbung. Heute habe ich euch einen Veranstaltungstipp mitgebracht. Und zwar findet am 4. Mai, einen Tag nach dem Derby, ein Online-Tasting von Kevida statt. Ihr habt bisher gedacht, Bier ist Bier. Kevida beweist euch das Gegenteil. Zusammen mit Metality und der schwedischen Band The Jams werden sie zeigen, dass jedes Bier seinen eigenen Charakter hat. Und das Beste, 2 Euro von jedem Paket, was ihr im Kavida-Shop passend zur Veranstaltung erstehen könnt, fließt in die sozialen Projekte von Metality. Das Tasting wird für euch live übertragen auf Zoom, Facebook und Twitch. Und natürlich findet ihr alle Infos zu dieser Veranstaltung sowie zu weiteren leckeren Bieren von Kavida auf kavida.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Ich wollte jetzt auch nicht so schwarz malen. Es ist nur tatsächlich so eine Stimmungslage, die spielt mit rein. Weißt du, wir könnten auf der anderen Seite nochmal, es war ja keine schlechte Saison, ja? Da würde jetzt der André aus unserem Podcast würde widersprechen, aber grundsätzlich war es keine schlechte, es war schon eine Entwicklung. Wir waren nie in Abstiegsnöten, es war immer irgendwie jetzt bis zum Ende noch immer so dieser leichte, wir können es vielleicht noch packen, diese leichte Hoffnung. Und wir dürfen nicht vergessen, unsere zweite Mannschaft steht vor dem Aufstieg in die dritte Liga, möchte ich mal so sagen, ist weit, weit vorne in der Regionalliga Nord und muss dann zwar, falls sie wirklich Meister dort werden, in die Relegation mit der Regionalliga Bayern, aber könnte also in die dritte Liga aufsteigen. Na, so schlecht ist es also gar nicht, ja. Es könnte also sein, dass 96 als Zweitligist und dann noch ein Drittligist als U23. Was wäre das auch für eine Aussicht, das müssen wir ganz ehrlich sagen, für die Spieler, die du jetzt, also die werden attraktiver für junge Spieler. Sie laufen nicht mehr von uns weg, sondern werden uns angeboten und möchten hier gerne spielen. Und wenn du dann noch eine U23 hast, die sogar in der dritten Liga, also auch im Profifußball spielt, hast du eine viel bessere Möglichkeit, dann nochmal in der Talentförderung und auch in der Attraktivität für Spieler, die vielleicht sich dann in Leipzig, in Wolfsburg, in München, in Frankfurt nicht durchsetzen können, dann aus deren U19 vielleicht in unsere U23 in die dritte Liga zu kommen, um bei uns zum Profi zu werden. Das finde ich eine tolle Aussicht. Aber man kann sich nicht drüber freuen, Yannick. Ja, es ist so schade.
Aber jetzt hast du ja eigentlich einen wunderbaren, auch positiv besetzten Bogen zurück zum Fußball uns gemacht. Schauen wir doch mal wirklich, weil wir jetzt auch schon fast eine halbe Stunde sprechen, auf das Spiel am Sonntag.
Gerne.
Ich weiß, viele werden mit dem Zug kommen, aber sicherlich wird es auch einige geben, die mit dem Auto kommen. Da ist die Situation, dass es neben dem Spiel unserer beiden Mannschaften auch noch die Eröffnung einer Messe gibt und es ist auch noch Schützenfest und es ist zwischendurch
Frühlingsfest, genau, Frühlingsfest ist, ja.
Ja, also der Artikel, den ich hier habe, sagt Schützenfest.
Schützenfest, ja, Entschuldigung, ja.
Deshalb sind teilweise auch Parkplätze nicht nutzbar und es gibt auch noch Teilsperrungen auf den Wegstrecken, ja, die es so Richtung Stadion gibt. Also das nur einfach mal als allgemeiner Hinweis.
Also wenn ihr früh kommt, ne, wenn ihr mit dem Auto kommt und kommt früh und es stört euch nicht, dass ihr dann so ein bisschen an der Heimkurve vorbei müsst, ist mein heißer Tipp am NDR Funkhaus, das ist direkt am Maschsee. Da gibt es einen relativ großen Parkplatz oder auch direkt am Maschsee gibt es Parkbuchten. Da kann man ganz vorzüglich parken. Da ist zwar auch irgendwo Straßensperrung, aber zumindest zum Landesfunkhaus, zum NDR Funkhaus kommt man, da kann man ganz gut parken. Oder nutzt die Park-and-Ride-Parkplätze an den Zugängen zu Hannover. Da gibt's überall große Park-and-Ride-Plätze, wo dann auch Straßenbahnen direkt zum Stadion fahren. Da gibt's Möglichkeiten. Ich würde aber, wenn mit dem Auto eine frühe Anreise empfehlen, wenn man in der Nähe des Stadions parken will. Und ansonsten tatsächlich ist es Beste, dann mit der Östra, unserem Hauptsponsor, den Weg zum Stadion zu vollziehen. Und das Gute ist, in den Eintrittskarten ist auch immer schon die Fahrkarte mit dabei. Gültig ab 3 Stunden vor Spielbeginn bis Betriebsschluss. Also dann ist auch noch das ein oder andere Bierchen in der Altstadt drin, nachdem ihr da verloren habt. Und deswegen, also nutzt reichlich die Östra. Höre ich mir schon an wie einer aus der Marketingabteilung. Aber es ist ja wirklich wahr. Also das ist das Gute, dass ihr da im gesamten Großraumverkehr Hannover mit dieser Karte fahren könnt.
Alles klar, haben wir das für alle AuswärtsfahrerInnen auch untergebracht, dass man da auf jeden Fall sich zeitig auf den Weg machen sollte und dann mit etwas Behinderungen rechnen muss und sich das dementsprechend einplanen muss. Wir werden tatsächlich mit einem gecharterten Linienbus nach Hannover kommen.
Cool.
Das müssen wir mal schauen, wo sie uns da parken lassen. Aber
naja, wahrscheinlich werdet ihr dann am Gästeeingang da sein. Die Fans, die mit Bussen anreisen, können da in der Regel vorfahren.
Das ist ja schon mal gut zu wissen, dann sind wir auf jeden Fall schon mal versorgt und so manch andere, die zu mehreren an sich ein größeres Auto teilen, könnten das ja auch dann nutzen. Hier stand noch in dem Artikel was von einer Marianne-Becker-Allee.
Die Straße sagt mir gar nichts, ich könnte jetzt aber noch Obi in Linden sagen, vielleicht ist das sogar an der Marianne-Becker-Allee, da ist nämlich ein Riesenparkplatz, ist für die Gästefans wahrscheinlich immer besser. Meine Sicht war jetzt sehr aus Heimsicht. Es gibt aber nicht ganz so weit weg vom Stadion im Stadtteil Linden einen großen Parkplatz bei der Firma Obi beim Baumarkt, da kann man auch hervorragend parken und ist dann auch relativ zügig am Stadion.
Okay, haben wir jetzt alle Tipps?
Aber die Straße sagt mir echt nichts. Hast du eine Postleitzahl dabei?
Nein, mit 30, 40, das ist ein Artikel so? Von T-Online, ich weiß es nicht. Okay. Gut, aber wie gesagt, fahrt rechtzeitig los, guckt, dass ihr ein bisschen außerhalb parkt, dann sollte das alles hinhauen. Gut, Tobi, wir hatten im Vorfeld schon besprochen, wir schauen nicht nur auf unser Spiel, das machen wir zum Schluss, sondern wir schauen mal allgemein auf den Spieltag jetzt am Wochenende. 30. Spieltag steht an und wir fangen einfach mal am Freitag an. Der erste FC Nürnberg empfängt den SC Paderborn.
Das wird ein 1:1.
Meinst du? Nürnberg ist, glaube ich, sowas von durch mittlerweile. Ich glaube, Paderborn gewinnt da 1:0.
Ich habe irgendwie, Paderborn ist mir so voll, also Nürnberg ist mir auch egal, Paderborn ist mir auch so voll egal. Ich glaube nicht, also es geht dafür beide um nichts mehr. So ehrlich müssen wir doch sein. Und wenn wir uns mal anschauen wollen, ich meine, Nürnberg, gut, das spricht jetzt eher für dich und gegen mich, jetzt mit der Niederlage auf Schalke, die ja plötzlich glauben, alles gewinnen zu müssen. Paderborn dümpelt da so ein bisschen rum. Allerdings haben die ja, der KSC muss ja eine Übermannschaft sein, oder Yannick? Eigentlich, ne? Muss ja eigentlich eine Übermannschaft sein, ne?
Platz 3 in der Rückrundentabelle.
Ja gut, okay, das hast du gut gekontert, ja. Und ja, der haben euch geschlagen vor 2 Spieltagen. Da hat der Paderborn immerhin ein Unentschieden geholt im Heimspiel. Also ich glaube trotzdem, es wird ein 1:1. Es wird kein Sieg für Paderborn.
Alles klar. Weiter geht's mit der SV Elversberg gegen den FC Schalke 04.
Du tippst gar nicht mit, merke ich.
Doch, ich habe gesagt 1:0 Paderborn.
Ach so, entschuldige bitte. Ja, also Elversberg ja auch eine Übermannschaft. Da hast du ja gleich 2 Übermannschaften nacheinander. Elversberg auch eine Übermannschaft, hat ja, glaube ich, gerade am vergangenen Spieltag ein unfassbares 4:3 Auswärtsgold. Was jetzt gar nicht mehr gegen wen. Aber Elversberg also auch eine Übermannschaft. 96 auch 2-mal unentschieden abgeluchst. Das wird ein 1:0 für Elversberg. Der Lauf von Schalke hört mal auf.
Okay, ich glaube, Schalke kann zumindest einen Punkt holen. Ich sage 1:1.
Okay.
Gut, das war der Freitag. Dann wird es auch für unsere Tabellenregion interessant mit der Begegnung. Fortuna Düsseldorf empfängt die Spielvereinigung Greuther Fürth.
Verzeiht, ich bin gerade abgelenkt worden. Es kommt nämlich gerade die Meldung bei 96 rein. Es wirklich, tut mir extrem leid, dass die DFL die Lizenz für die nächste Saison erteilt hat.
Was macht das mit dir?
Das irritiert mich sehr, sehr, ehrlich gesagt. Darf ich kurz einmal zitieren? Hannover 96 erhält die Lizenz, insofern wenige Nachweise nachgereicht werden. Das Schreiben enthält ferner einen Hinweis, und das ist spannend jetzt wieder, dass die DFL sich nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs am 4. Juni Modifikationen der vertraglichen und gesellschaftlichen Strukturen vorbehält. Also, was heißt das? Wir haben gesagt, der Bundesgerichtshof könnte ja sagen, das Urteil ist so nicht okay, dass Martin Kind nicht abberufen werden kann. Und dann behält sich die DFL tatsächlich vor, dass da was geändert wird. Das ist jetzt in der Lizenz drin.
Oha, brandaktuelle Nachrichten hier im Podcast.
Brandaktuell, ja. Entschuldige bitte, deswegen war ich gerade abgelenkt, weil diese Nachricht hier gerade als Push auf mein Handy kam und wir es ja gerade zum Thema hatten. Also Lizenz erteilt, kann aber sein, dass der Bundesgerichtshof nochmal eine Auswirkung auf diese Lizenz hat. Spannend. Und um deine Frage zu beantworten, Fürth gewinnt 2:1 in Düsseldorf.
Du meinst, auch da reißt eine Serie. Ich glaube, die haben jetzt auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr verloren.
Das ist dann, weißt du, warum ich das wieder sage? Weil ich dann, vielleicht habe ich doch noch den Funken Hoffnung, weiß ich nicht. Also Fürth gewinnt 2:1 in Düsseldorf.
Okay, ich sage auch hier wieder 1-1. Ich glaube nicht, dass Düsseldorf sich da von Fürthern, die auch nicht unbedingt so stark sind in letzter Zeit.
Ja, du hast recht.
Ja, aber du hast ja deinen Tipp abgegeben. Wir werden sehen und schauen einfach am Anfang unseres Nachgesprächs. Nächste Woche schauen wir drauf, was da rausgekommen ist. Gehen wir ein bisschen schneller durch. Lautern gegen Wiesbaden.
1-0.
Ja, gehe ich sogar mit, glaube ich. Ich glaube, Wiesbaden, ja, da zeigt sich so langsam, glaube ich, dass sie, auch wenn die ja lange Zeit gut mitgespielt haben und fast schon safe waren, so langsam, wobei auch Lautern gerade nicht du gut ist, aber ist halt die Frage, auf was die sich jetzt konzentrieren, ob die sagen, boah, geil,
aber die haben Ragnar Ache.
Oder
die haben Ragnar Ache.
Der löst das im Alleingang, weil er das einzige Tor schießt. Okay, gehe ich mit. Abstiegsgipfel, Osnabrück empfängt Braunschweig.
Genau, beide scheiße.
das musst du sagen, ich
weiß. Osnabrück gewinnt 4-0.
Oha.
Ah, ich will die runtergehen sehen. Oh, bitte, das muss Blut. Also, was wir nicht geschafft haben, muss Osnabrück jetzt machen.
Okay, es liegt mir fern zu glauben, dass Osnabrück 4 Tore in einem Spiel schießen kann. Von daher sage ich,
Cousins mit dem
Headshot. Sage ich 2-1. Aber ich glaube, die versuchen jetzt nochmal alles, um sich da unten rauszuziehen.
Okay, aber 2-1 passt ja auch. Also, Hauptsache, die Pest gewinnt nicht und holt keinen Punkt. Das ist wichtig.
Okay. Ja, die Frage ist auch, welche Punkte wie verteilt werden sollen im Samstagabendkracher. Hier die Vorstadt gegen Holstein Kiel, Tabellenführer zu Gast hier im Vorort.
Das geht 1-3 aus.
Oha. Mein Problem ist, ich weiß gar nicht, was ich mir da, also.
Was ist für dich besser, ne?
Ja.
Jetzt musst du dich entscheiden, Yannick. Hauptsache Aufstieg oder will ich Meister werden?
Das ist gerade ein bisschen wie früher bei Herzblatt von Rudi Carrell.
Jetzt
musst du dich entscheiden.
Jetzt musst du dich entscheiden. Ich bin zwar nicht die Susi, die schöne Stimme aus dem Off, aber das ist tatsächlich, du musst dich entscheiden. Hieß, glaube ich, Susi. Ich weiß gar nicht
genau. Wenn ich kann mich nicht entscheiden, deshalb sage ich 2-2. wäre insofern ganz gut, je nachdem, wie dann das Spiel von uns am Sonntag ausgeht. Könnte man da Kiel wieder überholen. Und je nachdem, was Düsseldorf macht, oder du hast ja gesagt, die verlieren, könnte dann nochmal spannend werden im Kampf um Platz 3 und 4. Gut, zwei Partien noch, bevor wir auf unser Spiel kommen. KSC, die Übermannschaft von dir betitelt, empfängt Hertha BSC.
1-1.
So Übermannschaft sind sie doch nicht.
Nein, sind sie doch nicht. Waren sie nur gegen euch augenscheinlich.
Okay, ich weiß auch gar nicht.
Ich wollte dich doch nur kitzeln. Ich wollte dich doch mit diesen Übermannschaften nur kitzeln.
Okay, ich glaube, Hertha BSC gewinnt 2-1.
Oh, dann kommen die nochmal ran da oben, wa? Oh, Vorsicht, du.
Ja. Aus unserer Sicht sind die weit genug weg.
Ja, aus eurer Sicht, ja.
So, dann auch nochmal eine Partie zwischen zwei Mannschaften, für die ist ganz toll und ganz eng mit St. Pauli halten. Hansa Rostock und FC Magdeburg.
Sind die nicht bei euch zu Gast nach unserem Spiel, nach eurem Spiel bei uns?
Ist doch Hansa bei euch zu Gast? Das ist quasi das Spiel zwischen unserem und dem Derby.
Ah, also habt ihr auch ein echt richtig Kackspiel jetzt vor der Brust, ne? Und Hansa ist ja auch wirklich, also ich hoffe, sie werden wieder, sie werden von euch gebührend empfangen und fühlen sich nicht wohl bei euch. Aber lassen wir das. Okay, Ergebnis 2-1 Hansa.
Oh nee, da kann ich, ich sage 1-1. Ich
mache das, aber du musst sagen, also das ist von mir keine Sport. Also Hansa soll gewinnen, damit Braunschweig noch weiter runterrutscht. Also ne, ja genau. Also an sich über drei Ecken. Und Magdeburg ist ein großer Freund von, also so tippe ich. Und Magdeburg ist ein großer Freund von unserem Derby-Gegner. Deswegen Hansa gewinnt 2-1. Ich finde sie beide richtig kacke. Beides voller Nazis, die Kurven widerlich. Und deswegen darf eigentlich keiner gewinnen. Am besten steigen beide ab. Aber noch lieber steigt mir der Braunschweig ab.
Okay, lassen wir das einfach mal so stehen und dann kommen wir zu unserem Spiel. Du hast schon gesagt, ihr werdet das gewinnen. Wie geht's denn aus, deiner Meinung nach?
5-0, nein, das mache ich also tatsächlich ganz gerne in unserem Podcast, dass ich dann irgendwie, wenn was Positives tippe, ich immer gleich auf ein 5-0. Also der Verstand sagt, wir können das gar nicht gewinnen. Gibt viele Gründe dafür. Wir haben eigentlich keinen fitten Stürmer. Wir lassen Leihspieler spielen, die bisher irgendwie 18 Minuten in der Saison gespielt haben, um zu gucken, ob wir sie nicht doch haben wollen. Es wird noch ein bisschen Zeit für die Jugend sein. Aber ich glaube trotzdem, dass Hannover 96 dieses Spiel, weil ihr seid jetzt richtig am Zittern, mein Lieber. Pass mal auf, da ihr spürt den kalten Atem doch noch vom Dritten. Und deswegen, es wird ein 3-1 für Hannover 96.
Oh Mann. Nein, da kann ich.
Und wir sind dann doch wieder irgendwie dran. Das ist auch herrlich. Dann sind es nur noch 4 Punkte. Oh Mann. Dann fange ich wieder an durchzudrehen.
Ich sag mal so. Das wäre alles nicht so schlimm, wenn deine Prognose mit Fortuna zutrifft, dass die verlieren, dann würde der Abstand ja gleich bleiben. Aber darauf kann ich mich ja nicht verlassen.
Bitte?
Von daher, ich habe heute, liebe Grüße an die Kollegen da in der Runde mit König Boris in der Monatssendung heute erschienen übrigens. Die haben gesagt, damals hat Manolis Saliakas so noch so ein dreckiges 2-2. in der Nachspielzeit geschossen bei euch. Ich glaube, dieses Mal schießt er ein dreckiges 2:1 in der Nachspielzeit.
Okay, naja gut, also das würde mir da nicht so viel bringen, ne? Aber gut.
Uns aber.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
Gut, Tobi, dann sind wir den Spieltag auch mal durchgegangen. Weiß nicht, ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet, wenn ich mit den Gästen hier das so durchgehe. Und dann nehmen wir das als Rückbezug, wenn wir uns dann Anfang nächster Woche wiederhören und schauen, was das so...
Aber da muss ich mich auch noch für diese Tipps rechtfertigen. Ach du Scheiße.
Ja, wir können uns ja einzelne Partien rauspicken und dann...
Ja, nimm mal die, wo ich recht hatte. Also, das könnte schwierig werden. Ich habe komisch getippt.
Ich würde gerade sagen, wie große Fußballexperten wir da wirklich sind. Oder wie emotional geprägt unsere Tipps wirklich dann waren.
Oder am Ende sage ich mir, hätte ich mal einen Schein gemacht, ne? Also das kann auch sein.
Ja, wenn jetzt Leute fleißig mitgeschrieben haben und dann nachher
reich geworden sind, könnt ihr, dann hätte ich gerne eine Kiste Kehr wieder, das sage ich dir.
Ihr könnt Förderer werden, wenn ihr irgendwo Geld reingibt. Gut, Tobi, das soll es für heute gewesen sein. Weiß nicht, ob die Leute das hier vorher hören oder erst, wenn sie es mit Hannover 96 halten, bei euch reingehört haben. Aber ich bin gleich auch noch bei euch zu Gast.
Das bist du, genau. Freue ich mich drauf.
Und von daher.
Interessant auch wirklich für alle HörerInnen. Also wir machen hier gerade eure Sendung und gehen dann gleich rüber in den anderen Raum in unsere Sendung. Finde ich spannend. Das heißt, die dann nochmal reinhören, werden da auch nochmal was zur Lizenz hören, weil das halt diese brandaktuelle News ist. Genau. Ich bin sehr gespannt, was du uns dann auch bei uns sagst über St. Pauli. Und vor allem, wie freundlich du bei uns empfangen wirst, bin sehr gespannt. André, kennst du ja auch schon, der hat bestimmt einen Kesselspruch für dich auf der Lippe.
Ich freue mich jetzt schon. Gut, hier machen wir erstmal den Deckel drauf. Danke für euch fürs Zuhören. Wenn ihr nach Hannover fahrt, passt auf euch auf, nutzt die Öffentlichen und reist zeitig genug an und dann ja hoffentlich auf einen Auswärtssieg der Boys in Brown und auf dass die Tabellenführung dann wieder zurückerobert wird. Danke euch und macht's gut. Ciao, Tobi.
Ciao, ciao.
Oh, sag mal, wir folgen dir, egal wohin.